Hallo und herzlich willkommen zum POP, zum Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd C. und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es hier. Und heute Morgen sehen wir uns hier einem Witz gegenüber.
Der kommt von mir.
Genau, von dir. Bin gespannt.
Ja, unser Thema ist, müssen Christen leiden? Teil 2. Wir haben vorgestern Teil 1 uns angeschaut. Und trotz des ernsten Themas möchte ich mit einem Witz starten. Schafft das?
I love it.
Meistens nicht wie du so. Und irgendwann gehen uns wahrscheinlich oder dir sogar auch die Witze aus. Aber ich dachte, dieser hier passt irgendwie heute. Ein Pastor geht zum Friseur. Also den Witz gab es vor Corona.
So. Ich war da.
Der Friseur schimpft, dass es wohl keinen Gott geben könnte in dieser Welt. Wenn es Gott gäbe, wie könnte es dann sein, dass so viele Menschen krank sind? Der Pastor schweigt, will keinen Streit und hat auch seinen Beruf verschwiegen. Als er fertig ist, läuft er in die Stadt. Dort sieht er einen Obdachlosen und hat eine Idee. Er sagt zu ihm, ob er sich mal schnell 20 Euro verdienen will. Na klar, wie denn? Einfach mitkommen. Gesagt, getan. Der Pastor geht mit ihm zurück zum Friseursalon, reißt die Tür auf und schreit, ich glaube nicht an Friseure, die kann es gar nicht geben. Wieso? Na, wenn es Friseure gäbe, wie könnte es dann so einen hier geben?
Haha, ist gut.
Ja, Moment mal, der ist ja noch nie zu mir gekommen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Ja, sagt der Pastor, genauso ist das auch mit Gott.
Wow. Der gefällt mir, den will ich in meine Sammlung. Das ist gut, eine Witzesammlung. Seit Jahren sammle ich die besten Witze. Der ist gut.
Ja, das ist eine fantastische Einleitung, um die Frage zu beantworten. Sind alle Dinge, die auf dieser Welt passieren, der Wille Gottes? Und ich mache nochmal Werbung für den Pop Tödliche Lügen. Ich glaube, das war die 40 oder um die 40 rum, wo wir auf dem Friedhof in Dietz waren. Da habe ich das Thema bearbeitet. Und das ist für so viele Menschen eine Blockade, zumindest eine intellektuelle Blockade auf dem Weg zu Gott. Weil wenn der für das Böse verantwortlich ist, dann wollen wir ja nicht zu ihm. Wir haben uns also vorgestern in Teil 1, müssen Christen leiden, mit der Frage befasst, müssen Christen leiden? Wir haben in der Bibel Beispiele dafür gefunden. In der Apostelgeschichte haben wir uns umgeschaut. Zweitens haben wir uns beim letzten Mal die Frage gestellt, ist Krankheit Teil des Leidens eines Christen? Ist also zum Beispiel der Krebs oder die chronische Darmerkrankung ein Geschenk Gottes, damit ich im Glauben wachse? Das haben wir gestern und vorgestern auch untersucht und verneint. Bernd hat uns noch ein Beispiel dafür gegeben, wo Gott einen Unterschied gemacht hat. Und unser Fazit ist und bleibt, Krankheit ist niemals Gottes Wille für uns und wir sollten sie als Christen nicht akzeptieren. Gott will, dass es allen Menschen gut geht, denen, die schon nach Hause gekommen sind, die seine Kinder sind, auch denen, die noch auf dem Weg sind. Gott liebt alle Menschen und wünscht sich, dass es uns gut geht.
Genau.
Darum müssen wir uns heute die konsequenterweise dritte Frage stellen, wenn Leiden schon Teil unseres Lebens sein muss, sein wird in dieser Welt, Krankheit aber nicht gemeint ist, welches Leiden ist dann gemeint? Und welches Leiden können wir nicht mit glaubensvollem Gebet zur Seite schieben, sondern müssen wir tatsächlich akzeptieren und ertragen? Dazu möchte ich mit euch einen längeren Textabschnitt aus der Bibel anschauen. Und wenn du jetzt nicht gerade auf dem Fahrrad sitzt und das als Audio hörst oder in irgendeiner Weise die Hände gebunden hast, dann lade ich dich ein, dir deine Bibel zu holen und den ersten Petrusbrief mit mir aufzuschlagen. Wir schauen in das zweite Kapitel von 1. Petrus. Ja, von 1. Petrus. Ab Vers 9 möchte ich lesen. Hier heißt es, ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Dieser erste Abschnitt fasst unseren Stand und unseren Auftrag zusammen. Und zu beidem, zumindest zu unserem Stand, hat Bernd auch in den letzten Pops einiges gesagt. Das ist heute nicht unser Thema. Gelesen habe ich den Abschnitt, um euch klarzumachen, es geht hier um Christen. Es geht weiter mit Vers 11. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt. Deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Das ist ein Aufruf, Paulus würde wahrscheinlich sagen, zum Wandel im Geist, so hat er das in seinen Briefen unter anderem ausgedrückt, oder das Sterben des alten Menschen und ja, das Leben im Glauben, den Kampf des Glaubens zu kämpfen und auch Unrecht oder Unbequemlichkeiten aus Liebe zu Gott zu ertragen. Weiter geht's in Vers 12. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Das ist ein Aufruf, mit unserem Leben zu predigen, mit unserem Verhalten Gott zu ehren. Und es kann uns passieren, dass die Leute schlecht über uns reden. Also ich weiß, am Anfang, als wir gläubig geworden sind, uns getroffen haben in Hadamar, noch in einem Privathaus damals, gab es ein Dorf in der Nähe, da haben die Menschen sich erzählt, wir würden nachts mit weißen Gewändern auf dem Friedhof tanzen und den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Also das waren zwei unabhängig voneinander bestehende Anklagepunkte und Gerüchte, die beide nicht zutreffend waren. Damals hatte unsere, ja, Gemeinde haben wir es nicht genannt, unsere kleine Versammlung eine einzige Einnahmequelle und die sitzt da, das war der Bernd, der als erster glaubensvoll seinen Zehnten da rein investiert hat und damit haben wir kleinere Anschaffungen damals getätigt. Also sowas kann uns passieren und passiert immer wieder. Also wir haben inzwischen nach ja 3 Jahrzehnten geistlichem Dienst die dollsten Sachen erlebt und die Fantasie der Menschen, sogar der Christen, in einer bestimmten Phase, wo wir durch sind, ist unfassbar reich. Und da kannst du dann auch nichts entgegensetzen. Da hilft nur, dem Herrn zu vertrauen und zu sagen, Jesus, du weißt es. Wir haben die weißen Gewänder nichts nachts auf dem Friedhof. Wir haben auch keinem das Geld aus der Tasche gezogen. Also sowas passiert. Leute werden mit Dingen nicht fertig. Und der Teufel versucht, dich zu diskreditieren. Das ist eine Methode, wie er das tut. Und ja, das ertragen wir mit einem Schmunzeln und einem betenden Herzen. Dann geht's weiter in Vers 13. Ordnet euch um des Herrn Willen und ordnet euch um des Herrn Willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben. Sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Darum versuchen wir, so gut es irgendwie geht, auch all diesen Vorschriften und Einschränkungen Folge zu leisten, die es gerade aktuell gibt und das zu respektieren.
Und viele von euch machen das auch und ihr macht es spitze. Was ich da so mitbekomme, teils, ihr seid super vorbildlich dabei. Danke an der Stelle auch mal dafür, weil ich finde, das ist nicht selbstverständlich. Man hört ja auch aus Göttingen und anderen Ecken ganz andere Vorgehensweisen, wo dann auf einmal die Corona-Kurve wieder steigt, weil Leute Partys machen und unvernünftig sind.
Ja, bisschen traurig, so Geburtstage, wir haben ein paar Geburtstage jetzt im Juni, würden wir auch gerne feiern, aber wir halten es klein, wir dürfen ja wieder ins Restaurant gehen mit einer anderen Partei, an einem Tisch schon mal sitzen, ja. Man kann sich mal wieder in die Augen gucken, Dinge sind schon leichter geworden, aber wir wollen Gott ehren, indem wir auch hier ja wirklich einfach vernünftig und gehorsam sind. Respektiere und ehre Autorität aus Liebe zu Gott, habe ich mal diesen Abschnitt überschrieben. Vers 15, denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen, doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung. Liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser, oder für uns würde das jetzt heißen Frau Merkel und die anderen Regierenden auf Bundesländer oder kommunaler Ebene. Unser Verhalten redet laut. Der freiwillige Verzicht auf Dinge und unser respektvoller Umgang mit allen Menschen spricht Bände. Dann geht's weiter, ein bisschen merkwürdig vielleicht für unseren Kulturkreis, Vers 18, ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt. Nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Sklaverei gibt's in Deutschland nicht und das ist gut so. Interessant ist, dass die Bibel hier keinerlei Stellung bezieht zu dieser ja doch offensichtlichen Ungerechtigkeit, sondern sie sagt, dass jemand, der zu Unrecht leidet, bei Gott Ehre empfängt und ich bin sicher auch das Ende von Ungerechtigkeit an einem Punkt erlebt. Ich denke, wir müssen uns nicht alles gefallen lassen. Das ist wohl wahr, wenn es da massive Belästigung oder grenzüberschreitende Dinge gibt. Das ist nicht gemeint, aber manch einer flüchtet von seinem Arbeitsplatz zu schnell und unsere Mentalität heute ist eigentlich die, dass ich das austausche, was mir unbequem geworden ist. Und das sollten wir nicht tun, sondern zur Ehre Gottes auch mal die Zähne zusammenbeißen und für den ungerechten Chef beten, es aushalten und Gott bitten, dass sich die Situation ändert und auch durchaus die Augen offen halten, aber nicht, ich lasse mich jetzt krank schreiben, bis ich eine neue Möglichkeit gefunden habe oder so. Das ist nicht die Mentalität, die integer ist und die Gott gut findet. Vers 20, oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Das bedeutet, mit Ungerechtigkeiten geistlich umzugehen und Gott zu ehren und mit Liebe zu reagieren, Böses mit Gutem zu überwinden, das ist unsere Berufung. Unrecht zu erfahren und geistlich damit umzugehen, erfährt Gottes Anerkennung, denn das hat uns Jesus selbst vorgelebt. Da geht es nämlich mit weiter in Vers 21. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Und jetzt kommt es wundervoll formuliert. Bleib mal ganz aufmerksam bei mir gerade jetzt. Es ist die neue Genfer Übersetzung, falls du dich fragst, welche Bibelübersetzung verwende ich da gerade. Vers 22, da geht's weiter über Jesus. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde. Und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Den letzten Vers haben wir das letzte Mal ausführlicher betrachtet.
Aber, an meine Knie.
Ja, genau. Und an den Aortariss von meinem Schwiegervater, dieses fantastische Zeugnis. Die Auflistung für Jesus, er, der keine Sünde beging, über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Stellt euch das vor. Ein Mensch, Gottes Sohn, der nie gelogen hat, nie ein falsches Wort gesagt hat und nie beschimpft hat, als er beschimpft wurde. Er hat klare Worte gebraucht. Er hat die Pharisäer schon spannend tituliert.
Er war klar.
Aber zutreffend, und er hat es ihnen direkt ins Angesicht gesagt. Aber er hat nicht böse geredet, er hat seinen Mund nicht Lästerung preisgegeben, er hat nicht Menschen versucht zu verletzen durch erniedrigende, bösartige Worte. Und er hat seine Sache Gott dem Vater übergeben und das Gericht sozusagen ihm überlassen. Und am Kreuz betet er seinen Mördern vergebend: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fahre manchmal Auto und da machen Leute doofe Sachen. Und manchmal kommt so schnell der Ärger hoch und ich denke, boah, Iris, wo kommt das denn noch her? Und da ist Wachstum. Ich bin gerade einen Online-Kurs am Machen auf Englisch, die Welt online beeinflussen.
Ja, das ist gut.
Klingt jetzt groß, aber wir sollen ja groß denken und ich lerne sehr, sehr gerne dazu. Und da war die Aussage des Referenten: Am Steuer deines Autos erkennst du, wie weit du in der Frucht des Heiligen Geistes wirklich bist. Und ich dachte, aua, okay, gut, lass uns Auto fahren und Buße tun. Ja, jetzt kommt eine Frage, habe ich mir als Frage 4 notiert. Wir haben verstanden, Krankheit ist nicht unser Erbteil. Gegen Krankheit gehen wir glaubensvoll vor, studieren das Wort, bauen unseren Glauben auf, sprechen die Dinge aus, die wir haben wollen, in unserem Körper oder auch für andere. Wir haben verstanden, dass verleumdet werden, ungerecht behandelt werden, negatives Verhalten von anderen ertragen, geistlich damit umgehen, das ist auch Teil des Leidens von Christen und ist auch ein Zeugnis für Gott. Es macht Menschen klar, wir sind anders und lässt sie fragen, warum, wie kannst du das, wie schaffst du das, das nicht persönlich zu nehmen, damit so locker umzugehen. Und dann das, was uns vielfach entgegenschlägt, wenn wir so über die Güte Gottes sprechen und das Leiden in dieser Weise nicht der Wille Gottes ist, ist ja aber der Paulus und sein Pfahl oder sein Dorn im Fleisch. Das ist bestimmt auch etwas, wenn du gläubig bist oder ein bisschen von der Bibel was weißt schon, da sagst du, ja, das ist ja wohl von Gott eindeutig gegeben. Steigen wir mal ein, reden noch etwas über Paulus. Das habe ich ja neulich in einer Predigt getan, die mich selbst total berührt hat. Ich habe gedacht, wenn ich die nur für mich gehalten habe, hat die sich schon gelohnt. Habe aber viele Rückmeldungen bekommen inzwischen. Und wenn dich das Thema tiefer interessiert, schau dir doch meine Predigt von neulich an. Paulus-unbeeindruckt, weil das war er von Leid. Und in seiner Bekehrungsgeschichte, die wir in der Apostelgeschichte nachlesen können, im 9. Kapitel, findest du den Satz von Jesus ausgesprochen und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Eine prophetische Leidensankündigung für Paulus. Die Worte Jesu. Und hier gibt's viel Verwirrung. Was waren denn nun die Leiden des Paulus? Und Paulus hat nicht hinterm Berg gehalten. Der hat aufgeschrieben, was er alles durchgemacht hat. Er hat nicht seine Memoiren geschrieben, zumindest habe ich die noch nicht gefunden oder veröffentlicht gesehen, aber in seinem zweiten Brief an die Korinther beispielsweise hat er eine ganze Liste der Widrigkeiten notiert, die er erlitten hat. 2. Korinther 6, 4 bis 5. In allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, wenn unbeirrte Standhaftigkeit gefordert ist. Wenn wir in Nöte, Bedrängnisse und ausweglose Lagen geraten, wenn wir ausgepeitscht werden, wenn man uns ins Gefängnis wirft, wenn wir uns einer aufgehetzten Menge gegenübersehen, wenn wir bis zur Erschöpfung arbeiten und wenn wir ohne Schlaf und ohne Essen auskommen müssen. Das sind alles sehr unbequeme, harte, körperliche Dinge, die Paulus erduldet hat. Körperliche Gewalt, einer aufgehetzten Menge gegenüber ins Gefängnis geworfen zu werden, weil er gepredigt hat, weil er Christus hochgehalten hat. Arbeiten bis zur Erschöpfung, da war keine Work-Life-Balance. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht mehr schlafen sollst und dich bis zum Burnout kaputt machen sollst. Aber das heißt, es kann solche Situationen geben. Es gibt solche Situationen, Krisensituationen. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren waren wir in einer Krisensituation, wo viele Mitarbeiter gegangen sind, wo wir als Gemeinde eine sehr kritische Zeit hatten und wo Bernd und ich die Wahl hatten, entweder in den Sack zu hauen, wie man so gut sagt, oder durchzuhalten und viele, viele Arbeiten, die andere erledigt haben, selbst zu machen, selbst zu verwalten, plus dem Schmerz, der vielen Prozessen in Beziehungen damals noch, ja, der das begleitet hat. Und da gibt es manchmal keine Freizeit. Da gab es keinen. Ich gucke abends noch einen Serienteil, bevor ich ins Bett gehe, um runterzufahren. Das war einfach nur mega hart. Und ich wünsche mir das nicht nochmal. Aber durch Gottes Gnade irgendwie haben wir das überstanden und sind dann vom Zahnfleisch wieder nach oben geklettert. Und der Geist Gottes hat uns neue Kraft geschenkt. Und nach den Tränen kam auch eine Zeit der Ernte und schöne Zeit. Die Gemeinde ist nicht eingegangen, wie wir damals ja eigentlich fast erwartet haben selbst. So, es war eine schwere Zeit. Aber das Leiden hatte ein Ende. Und ich glaube, dass diese temporären Phasen durchaus sein können. Gefängnisaufenthalt ist in unserem Land nicht so, aber wenn du dir den Weltverfolgungsindex anschaust, der Organisation Open Doors, mache ich immer Werbung an der Stelle, dann siehst du, in welchen Ländern das üblich ist, wo es keine öffentlichen Gottesdienste oder Treffen geben kann. Und das ist bis heute so. Und ich habe die Zahlen nicht nachgeschlagen, aber ich weiß, in einem anderen Jahr, wo ich es nachgeschlagen habe, waren es, glaube ich, 160.000 jedes Jahr oder in einem bestimmten Jahr, die umgebracht wurden, weil sie Christen sind, weil sie den Glauben an Christus festgehalten haben. Eine Liste von Paulus findest du im gleichen Brief nochmal im 11. Kapitel. Ich habe mir es nur stichpunktartig notiert. 2. Korinther 11, ab 23 kannst du es nachstudieren. Im Gefängnis sein, ausgepeitscht sein, Morddrohungen erhalten, gesteinigt werden, Schiffbruch erleiden, beschwerliche Reisen, Gefahren durch Wegelagerer, Druck durch die Sorge um alle Gemeinden, Hunger und Durst gelitten, falsche Brüder. All das zählt Paulus auf. Jesus Christus sagt uns in Johannes 15, neben all den schönen Weinstock und in ihm Bibelstellen noch etwas anderes. In Vers 20 sagt Jesus nämlich, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie sich nach meinem Wort gerichtet haben, werden sie sich auch nach eurem Wort richten. Vielleicht erscheint dir das eine so unwahrscheinlich wie das andere. Ich bin manchmal überrascht, wenn Leute unsere Worte ernst nehmen und wirklich tun, was wir sagen. Ja, dann wird mir bewusst, dass Gott da was gesetzt hat an Leiterschaft und dass Menschen dem folgen, weil sie spüren, da ist Gott dahinter. Und auf der anderen Seite ist auch Opposition normal, wenn wir an Jesus Christus glauben und ihm treu nachfolgen. Ich wiederhole das Zitat von Andrew Womack von gestern. Wenn du gar keine Widrigkeiten wegen deines Glaubens erlebst, gar keinen Widerstand, Spott oder was auch immer, eine Ablehnung, dann ist es möglicherweise so, dass du in die gleiche Richtung läufst wie der Teufel, weil sonst würdet ihr mehr aufeinander stoßen. So oder so ähnlich drückt er das auf Englisch aus.
Also es war vorgestern.
Es war vorgestern, Bob danke.
53.
Es ist Bob 53, danke. Es ist too much, um das alles zu behalten. Okay, die Message ist, es ist normal. Wenn du als Christ lebst, konsequent Jesus nachfolgst, dann wirst du solche Dinge erleben in dem einen oder anderen Maß. Und du kannst dich so richtig verhalten, wie du willst. Du hast dann nichts verkehrt gemacht. Jesus hat ja nichts verkehrt gemacht, das sagt uns die Bibel. Und er hat diese Verfolgung gelitten. Aber es gibt einen Unterschied. Und jetzt kommt der wesentliche Punkt. Es gibt Leid, das hat Christus für uns getragen, an unserer Stelle. Und wir müssen es nicht wiederholen und nicht ertragen. Und es gibt Leid, das, was wir eben von der Bibel her betrachtet haben, wo Jesus sagt, hey, das ist mir passiert, es wird euch auch passieren, wundert euch nicht, haltet es aus, ich gebe euch die Kraft, das zu tun. Wir sind nämlich frei von der Herrschaft der Sünde, geheilt in seinen Wunden, reich, weil er arm wurde für uns und gesegnet mit der Gunst des Vaters.
Ja.
Aber Verfolgung, Widerstand, das ist Teil des Christenlebens. Kommen wir jetzt zu der heißen Bibelstelle, 2. Korinther 12, der Dorn im Fleisch, der Pfahl im Fleisch, der böse Engel Satans, der ihn schlägt. Vers 7 bis 10 lesen wir. Damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, da hat er vorher von erzählt, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Mhm. Menschen, die des Griechischen mächtig sind, haben über den Grundtext hier geschrieben und ich gebe euch wieder, was ich gelernt habe. Der Begriff, der hier steht für Pfahl oder Dorn, ist griechisch Skolops, ein spitzes Stück Holz, auch Spitzpfahl oder Stachel übersetzt. Ansonsten aber auch der Dorn oder von der Bedeutung allgemein gesprochen ein lästiger Fremdkörper. Vielleicht wie der Splitter, den du dir bei Holzarbeiten in der Holzdecke ins Auge geschafft hast. Oder ja, ein Stachel, ein Insektenstich oder irgend sowas in der Art. Es gibt alle möglichen Vermutungen darüber, was Paulus mit dem Dorn gemeint haben könnte. Damit wir diese Stelle richtig verstehen, müssen wir wissen, dass es sich um ein Sprachbild handelt, das überall in der Bibel, wo es verwendet wird, auf, jetzt hör gut zu, menschliche Feinde beziehungsweise allgemein auf Menschen Bezug nimmt. Nicht, sag mal mit mir nicht, nicht auf körperliche Schmerzen oder Gebrechen durch Krankheit.
Nicht einmal.
Wir finden zum Beispiel das gleiche Bild, die gleiche Formulierung in 4. Mose 33, 55, wo es heißt, wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig bleiben lasst, zu Dornen werden in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten und sie sollen euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Mhm. Es wird etwas beschrieben, was Schmerzen verursacht bei der Bewegung und ständig präsent ist. In Hesekiel finden wir dieses Sprachbild auch mindestens zweimal. Hesekiel 2, Vers 6. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich auch nicht vor ihren Worten. Die Worte von Menschen sind, wenn sie auch wie Disteln und Dornen gegen dich sind und du unter Skorpionen wohnst. Was macht der Skorpion? Er beißt dich oder schlägt dich mit seinem Stachel. Hesekiel 28, 24, es soll künftig für das Haus Israel kein stechender Dorn und kein schmerzender Stachel mehr verbleiben von Seiten derer, die rings um sie her wohnen und sie verachten. Das gleiche, Menschen, die wie Dornen sind. Paulus kannte diese Worte der Propheten, er kannte als Jude dieses Sprachbild, dass man den Menschen so beschreibt, war vielleicht war es auch eine Art Schimpfwort. Und mit Luther schreibt Manfred Roth in seinem Neuen Testament in den Anmerkungen zu diesem Bibeltext, glaube ich, dass damit der Widerstand und die Verfolgung bezeichnet werden, denen sich Paulus ausgesetzt, seinen ständigen Kampf mit seinen Widersachern, die sein Werk zunichte zu machen versuchten. Jeder erfolgreiche Christ, der wirklich etwas bewegt fürs Reich Gottes, wird verfolgt. Du findest, wenn du ihren Namen googelst, und bitte studier das nicht, viele Seiten, je bekannter und erfolgreicher, desto mehr Seiten gegen sie. Es gibt Menschen, die haben sich das auf die Fahne geschrieben, gerade charismatische Prediger des vollen Evangeliums fertig zu machen, zu diskreditieren und zu verleumden. Und sie glauben wahrscheinlich, sie dienen Gott, so wie Paulus vor seiner Bekehrung. Diese Worte sind wie Gift und wie Stacheln. Und ich war mal so hochmütig, als ich mit einer Schwester gearbeitet habe, die hiervon herausgefordert wurde und total verwirrt war, wem sie noch glauben kann, wessen Predigten sie noch hören kann, habe das studiert und habe gemerkt, wie dieses Gift beim Öffnen der Website so richtig versucht hat, mein eigenes Herz zu erreichen. Und deswegen sei weise und gib dich nicht mit diesem Zeugs ab, wo gegen Leute gehetzt und gehandelt wird. Ja, also Andrew Womack hat die Tage gesagt, ihr habt ja gehört, ich höre ihn gerne im Moment, es gibt tausende Blogs, die nur gegen ihn schreiben. Reinhard Bonke, ein wundervoller Mann Gottes, der so viele zur Rettung geführt hat, nach Hause geführt hat.
Den ganzen Kontinent beeinflusst hat.
Natürlich hat der Teufel nicht geruht. Und bis in christliche Kreise hinein, die gedacht haben, er macht irgendwas verkehrt. Und vielleicht, das ist jetzt meine Spekulation an der Stelle, was ich mir sehr gut vorstellen kann, weil es hier ja auch in der Einzahl steht, der Dorn, hatte Paulus etwas, was wir heute einen Stalker nennen. einen Menschen, eine Person, die vom Teufel gebraucht wurde, um ihm richtig das Leben zur Hölle zu machen, um ihn fertig zu machen, ihn verfolgt hat, beschimpft hat, versucht hat, seinen Dienst kaputt zu machen.
Ich meine, lies doch mal, das war die erste Missionsreise, was ist passiert? Er kam in eine Stadt, predigte, es bekehrten sich Leute und auf einmal kam es Widerstand und dann kamen Leute nachgereist aus der Stadt, wo er vorher war, oder aus Jerusalem, Juden, und die wiegelten das Volk auf. Und das Ende war immer, er musste weiterziehen. Von Lystra nach Derbe, von Derbe nach Antiochia und so weiter. Das hörte nicht auf. Das war, wie du sagst, das waren Stalker, die nichts anderes zu tun hatten, als ihn nachzureisen und alle aufzubringen gegen Paulus. Und zu sagen, das ist aber ein falscher Hund, was auch immer, ein Irrlehrer und Co. Und so konnte er nicht lange irgendwo bleiben. Genau. Aber Paulus war ja so cool. Der wurde ja teils gesteinigt und teils manchmal fast gesteinigt. Und er ging dann immer wieder zurück. Nachher, also, ihr müsst diese Reisen vermuten euch anschauen. Er ging wieder zurück. Anstatt dass er sagt, da gehe ich nie wieder hin. Die habe ich gesteinigt. Ich habe es gerade so irgendwie überlebt. Oder die wollten. Und er geht zurück und predigt wieder und ist so ein tougher Mann.
Es ist gewaltig. Ja. Es ist so gewaltig, Paulus zu studieren, die Apostelgeschichte und seine Briefe. Und das so ein bisschen zu betrachten. Es ist atemberaubend und das bringt mich zum Weinen, wenn ich länger drüber
ohne
nachdenke.
Ohne bitter zu werden.
Richtig.
Das ist, wo ich gestern darüber sprach, was alles in uns einfließt und was bewirkt das Negative, was wir auf uns einfließen lassen, das bewirkt immer, dass unser Herz bitter wird. Ein bitteres Herz ist immer undankbar. Ein undankbares Herz hat nie Frieden, hat nie Freude. Und wir verlieren alles durch diese kleinen Stiche, die wir reinlassen durch den Feind.
Das stimmt. Unser Hund hatte gerade einen Stich.
Oh ja.
Am Vatertag Christi Himmelfahrt, dem Feiertag, waren wir lange in unserem Freizeitgrundstück. Und irgendwie muss ihn da was erwischt haben. Und die Tierärztin sagte mir jetzt die Tage bei der letzten Untersuchung, sie nimmt an, es waren Insektenstachel, der mit Bakterien verunreinigt war und der eine Mega-Entzündung ausgelöst hat. Sein halber rechter Kopf war geschwollen. Er sah aus wie quasi Modus, rechte Auge war zu. Er sah einäugig aus und hat furchtbar gelitten.
Wenn Rafa und ich ihn gesehen haben, haben wir immer gesagt, Adrian! Kennst du die Stelle aus Rocky? Nach dem Kampf, alles geschwollen, siehst das Auge kaum noch und er brüllt den Namen seiner Frau. So sah unser Hund aus.
Er sah wirklich
komplett angeschwollen.
Wie ein geschlagener Boxer aus.
Ja.
Ganz genau. Ja, ich möchte noch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil ich glaube, an dieser Bibelstelle, an dieser Aussage entzündet sich ja buchstäblich so viel an Missverständnissen und an auch falschen Gottesbildern, was ja total übel ist, weil es uns abhält, dann von Gott zu gehen. Übel misshandeln oder schlagen, was Paulus hier ja aussagt, ist auch ein anderes griechisches Wort, was ich nachstudiert habe, kola fiso. Das fies klingt schon fies.
Cola, das ist sehr ungesund.
Misshandeln, jemanden mit der Hand ins Gesicht schlagen, jemanden mit der Faust schlagen, gewalttätig, beleidigend oder verächtlich behandeln. Das Wort erscheint 5-mal im Neuen Testament. Ah, ich habe euch eben eine Stelle unterschlagen. Matthäus 7, Vers 16, wenn du das Sprachbild vom Dorn im Neuen Testament suchst, das kannst du selbst nachlesen. Ja, ich verkürze das jetzt. Dieses gleiche Wort findest du zum Beispiel nach der Verhaftung Jesu, wo beschrieben wird, wie er von den Römern, den römischen Soldaten geschlagen wird mit diesem Stab auf dem Kopf. Ihr erinnert euch vielleicht. Das ist das gleiche griechische Wort, was hier steht, wenn Paulus sein Leid beschreibt. Wird auch in 1. Korinther 4, 11 im Sinne von Misshandlung durch Menschen verwendet. Auch in 1. Petrus 2, 20 ist von körperlicher Misshandlung die Rede. Das haben wir ja eben gelesen. Es steht das Wort auch.
Wer das Skript haben will, schreibt bitte an pastorin@ccc. Weil das kriege ich nicht in die Shownotes von YouTube, nur in die Shownotes von unserem Podcast. Also wenn ihr den Podcast hört, dort findet ihr das Komplette immer, aber bei YouTube immer nur 5000 Zeichen, dann geht nichts mehr.
Also für die Tiefgräber, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke es euch gerne zu. Genau. Und darum muss der Schluss nahe sein, dass Paulus hier genau das Gleiche meint. Er meint die Misshandlung, die Verfolgung, die Bedrückung durch eine Person, die ihn auf dem Kieker hat. Und das ist die korrekte Erklärung meiner Meinung nach, unserer Meinung nach, für diesen Dorn, diesen Pfahl im Fleisch, Verfolgung durch Menschen. Was mich immer ein bisschen ärgert und weswegen ich manche deutsche Bibelübersetzung nicht so freudig aufschlage, ist zum Beispiel, dass die Hoffnung für alle an dieser Stelle im Korintherbrief, 2. Korinther 12, quasi interpretiert, was der Dorn ist. Sie übersetzt nämlich, Gott hat Paulus ein quälendes Leiden auferlegt. Das heißt, die Übersetzer haben hier ihren eigenen Filter. Jeder Bibelübersetzer hat den. Natürlich, es gibt keinen Menschen, der völlig frei davon ist und 100% objektiv die Dinge so betrachten kann. Aber hier Krankheit quasi hineinzuschreiben und Gott zuzuschreiben, ist sehr, sehr weitreichend. Deswegen empfehle ich euch, bei kritischen Bibelstellen immer verschiedene Übersetzungen lesen und das abwägen oder mit einem sprechen, der die Bibel vielleicht noch besser kennt, als du uns Fragen zu stellen.
Ich empfehle hier ausdrücklich die Übersetzung von Schlachter, auch gerade die Schlachter 2000, die ist ein bisschen moderner, aber doch sehr, sehr grundtextnah, und auch die Elberfelder in verschiedenen Varianten sind sehr geeignet. Oder wenn ihr nur das Neue Testament sucht, unser Freund Manfred Roth hat eine fantastische Übertragung gemacht, die jetzt gerade auch in einer ganz neuen Variante sogar festgebunden. Manfred hat meine Bitte erhört, die ich ihm seit 10 Jahren vortrage. Super, hey. Wir freuen uns. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also das ist richtig guter Stoff mit einer Menge auch an guten Kommentaren, die ihr in dieser Form im deutschsprachigen Bereich überhaupt nicht mehr findet.
Es ist ein Schatz. Ihr solltet es kaufen. Wirklich.
Unbedingt.
Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Zacharja hat die gleiche Aussage. Und es ist so wichtig, dass wir wissen, was die Bibel sagt und dass wir sie selber studieren, dass wir alle Prägungen versuchen zur Seite zu legen und uns die Frage stellen, ist das, was ich glaube, wirklich so in der Bibel zu finden? Und wenn ich 5 Theologen oder Bücher brauche, um die Bibel misszuverstehen, leg manchmal die Bücher weg und lies die Bibel und sag, lieber Heiliger Geist, führ mich in die Wahrheit hinein. Überführ mich, wo mein Denken anders ist als deines, und zeig mir die Wahrheit. Wir müssen also unterscheiden, Zusammenfassung, müssen Christen leiden. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Beispiel Christi im Leiden. Sie haben mich verfolgt, sie werden euch verfolgen. Sie haben Jesus Teufel genannt, Belzebub. Und er sagt an anderer Stelle, das wird euch auch so passieren. Und auf der anderen Seite haben wir das stellvertretende Leiden von Christus, wo er an unserer Statt gelitten hat, damit wir nicht mehr leiden müssen. Genau. Zum Beispiel als Konsequenz für unsere Sünde oder Krankheiten zu tragen oder in Armut leben. Das ist nicht das Erbteil der Kinder Gottes. Gott will, dass es uns gut geht. Als Christus den Tod erlitt, als er sein Blut vergoss, als er unsere Sünden auf sich selbst nahm, war er dein und mein Stellvertreter. Er litt, damit wir es im Glauben annehmen und nicht leiden müssen. Andererseits jedoch erleiden wir Verfolgung, Benachteiligung und Widrigkeiten, die der Teufel uns vor die Füße wirft. Und diese wollen wir geistlich beantworten und zur Ehre Gottes in Liebe ertragen. Ja.
Ja, ich erinnere mich an eine Reise, einen Urlaub, den wir vor vielen Jahren gemacht haben. Wir waren damals auf den Malediven, auf einer kleinen Insel, die hieß Angaga. Die konntest du tatsächlich in 15 Minuten komplett umrunden. Und wir hatten immer so das Gefühl auf dieser Insel, wir sind ganz alleine, weil die hatten diese Pavillons, wo die Gäste gewohnt haben, so verteilt und so in Pflanzen eingewebt, irgendwie, dass man immer das Gefühl hatte, man war ganz allein. Du hast doch tagsüber oft keinen gesehen am Strand. Man hat so sein eigenes kleines Leben gefühlt. Das war fantastisch. Aber was nicht ganz so fantastisch war, war die Artenvielfalt der Insekten auf dieser Insel. Und die Kategorie des Bungalows, das wir hatten, die war ohne gefliesten Boden, sondern die hatte nur so Holzbretter. Und dazwischen gab es also 1 bis 2 Zentimeter lange Spalte unten, das war so leicht auf so hohen Säulen gebaut, also unten drunter war natürlich Leben und das konnte dann auch problemlos in unser Zimmer kommen. Und eine Spezies dort war besonders gefährlich und das waren die Skorpione, wo eben Iris auch von gesprochen hat. Und ihr wisst ja, die Dinger, je kleiner die sind, desto giftiger. Mhm. Und wir hatten der Roomservice, der kam halt auch, macht das Zimmer sauber immer am Tag und die sprühten dann hinterher immer Gift oder abends auch teils nochmal.
So der Hubschrauber flog über die Insel, hat das Pulver da.
Ich will nicht wissen, was da alles rauskam. Wir haben es überlebt, wir sind immer noch da, aber viele Tiere vielleicht nicht. Und auf jeden Fall, als wir morgens dann aus dem Zimmer raus wollten, lag direkt am Eingang unter unserer Tür sozusagen, so halb im Zimmer, lag ein schwarzer Skorpion. Der war also auf dem Weg in unser Zimmer und ist dann wohl durch diese Giftbarriere ist dann da gestorben. Und da waren wir sehr froh, dass der nicht reingeschafft hat. Was wir einmal hatten, war eine Kakerlake, die uns über das Kopfkissen gelaufen ist, als wir schliefen. Ihr habt noch nie meine Frau so schnell das Bett verlassen sehen. Ich spürte nur, wie die an mir so an meinem Kopf so vorbeilief und ich wusste, gleich ist sie bei ihr und ich sagte nur, Iris, raus! Und die stand so schnell neben dem Bett, das habe ich nie mehr gesehen vorher. Oh. Wir waren ganz schnell wach. Okay, das ist eine andere Geschichte. Die war jetzt nicht.
Erzählst du die eigentlich?
Ich erzähle die eigentlich.
Jetzt wissen die schon wieder was?
Ja, ich meine, wir sind ja transparente Leute, so weitgehend. Ich erzähle es hauptsächlich wegen dem Skorpion. Weil, wenn du Jesus noch nicht kennst, dann gibt es nicht nur einen in deinem Leben, sondern eine ganze Menge. Kleine, gefährliche Biester, die oft sehr harmlos aussehen, aber die beißen und stechen und die dir Leben aussaugen, mit jedem Tag mehr davon. Und je länger du auf diesem Planeten bist, desto mehr weißt du, dass ich recht habe. Die Dinge geben nämlich nichts zurück. Jemand sagte mal, der Teufel verspricht alles, verspricht viel. Wie war das? Der Teufel
verspricht viel, alles, hält viel.
Hält viel. Nee, verspricht viel, hält wenig und nimmt alles. Nimmt so was. Der Teufel verspricht viel, hält wenig und nimmt alles.
Das ist
es. Oder anders ausgedrückt, du reichst ihm den kleinen Finger und er reißt den Arm aus. Mhm. Das ist, wie er funktioniert. Und der Teufel ist leider eine reale Schöpfung, auch geschaffen von Gott als ein gutes Wesen, das sich nachher durch den freien Willen anders entschieden hat. Andere Geschichte. Aber er ist aktiv. Und er ist aktiv und ein Gegenspieler von dem Heilsplan, den Gott für uns hat. Und deswegen schickt er seine kleinen Skorpione, die Bibel nennt diese Wesen Dämonen, um Menschen zu piesacken, um Menschen zu berauben, um sie letztlich zu vernichten, zu zerstören, zu töten.
Mhm.
Und wann immer jemand zum Beispiel diesen Pop hier sieht oder in irgendeiner Form davon hört und ein Angebot bekommt, sein Leben Jesus Christus zu übergeben, Jesus um Vergebung seiner Schuld zu bitten, weil das ist immer der Einstieg.
Mhm.
Bitte merke dir, du wirst nicht Christ durch die Mitgliedschaft in einer Kirche oder in einer Freikirche oder im Christuszentrum, egal, du wirst nicht Christ dadurch. Christsein heißt, eine Beziehung anzufangen mit Gott selbst.
Amen.
Das ist die Grundlage. Alles andere ist nett, Kirche ist gut und alles Wichtige hat seinen Platz. Aber das Wichtigste ist deine Beziehung zu ihm, nämlich dass die Sündenbarriere gebrochen wird, die es gibt. Damit du frei bist, damit du zu Gott hin kannst und mit ihm zusammen dein Leben hier gestalten kannst. Und wenn du das möchtest und du sagst jetzt, ja, da bin ich noch nicht, ich habe das nie bewusst gemacht, meine Sünden vergeben bekommen und Jesus mein Leben übergeben, dann ist das jetzt dein Moment. Und wir ahnen schon, dass hier auch Leute dabei sind, die das schon ein paar Mal gehört haben. Und vielleicht ist es heute genau dein Tag.
Ja.
Vielleicht ist dieser Freitag der Tag deiner Befreiung. Wenn das so ist, heb doch mal eine Hand zu Gott und sprich folgende Worte im Glauben nach. Herr Jesus.
Herr Jesus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und ich bringe dir jetzt meine ganzen Sünden.
Und ich bringe dir jetzt meine ganzen Sünden.
Oh, bitte vergib mir.
Bitte vergib mir.
Und wasch mich rein, Vater.
Und wasch mich rein, Vater.
Ich entscheide mich heute.
Ich entscheide mich heute.
Ich will dir, Jesus, nachfolgen.
Ich will dir, Jesus, nachfolgen.
Von jetzt an?
Von jetzt an.
Bis zu meinem letzten Atemzug?
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Sei mein Herr.
Sei mein Herr.
Amen.
Amen.
Oh Leute, wenn ihr dieses Gebet das erste Mal so richtig kraftvoll und von ganzem Herzen gesprochen habt, du wirst ein Abenteuer nach dem anderen erleben. Weil jetzt fängt es erst an. Dein Leben beginnt gerade jetzt.
Mhm.
Und sei gespannt, was passiert. Ich erinnere mich noch so gut an das Jahr, wo ich diese Entscheidung getroffen habe. Es ist jetzt schon... Dann hört man sich immer so alt an. Das ist schon ein paar Jahre her. Und das war der Beginn der aufregendsten Zeit meines Lebens. Und die dauert immer noch an.
Mhm.
Ich bin immer noch Indiana Jones auf der Entdeckung von neuen Schätzen, die Gott für mich bereitgestellt und vergraben hat und mir sagt, wo ich suchen soll. Und natürlich in seinem Wort. Und wir finden diese Dinge. Und du hast heute hier einige dieser Schätze anvertraut bekommen von meiner Frau. Allein dieser Schatz Dornenfleisch. Leute, da sind Leute geboren worden und gestorben und haben sogar mit Jesus zusammengelebt und haben das nicht gewusst und haben dadurch nicht so gebetet, wie sie hätten beten können, um Heilung zu empfangen oder um ihre Lieben zu segnen, weil sie nicht wussten, ist es wirklich Gottes Wille? Oder will Gott mich vielleicht ja prüfen durch die Krankheit und all diesen Schrott, den Christen seit Generationen predigen und glauben? Nur weil es viele sagen, ist es trotzdem nicht wahr. Nur weil eine Mehrheit das heute glaubt, ist es trotzdem nicht die Wahrheit.
Mhm.
Die Wahrheit hat einen Namen und der heißt Jesus Christus. Und er sagt, ich bin das lebendige Wort. Das Wort Gottes ist die Bibel, die ist gültig. Sie ist aktueller als die Tageszeitung von morgen. Vergiss es nicht. Mhm. Schau rein, nimm Zeit, auch in dieser Woche in der Bibel zu forschen. Und ansonsten bleibt mir nur noch, Iris zu bitten, mit uns zu beten, damit wir diese Wahrheiten auch nicht aus dem Auge verlieren. Mhm. Ja, würdest du das tun, das segnen?
Ja. Schließ doch nochmal deine Augen mit uns. Vater Gott, ich danke dir, dass dein Wort alle Antworten bietet, die wir an das Leben haben. Danke, dass du uns auch zum Thema Leid klar gesagt hast, was Sache und was Wahrheit ist. Und so bitte ich dich, Vater, in dem Namen Jesus, um den Mut und ja, das demütige Herz, Unrecht zu ertragen, Widrigkeiten standhaft auszuhalten, auszusitzen. Ich bitte dich, Herr, um die geistliche Kraft mit Provokationen, mit Opposition, mit Verleumdung und all diesen Dingen so umzugehen, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Ich bitte dich aber auch um die Weisheit, wo wir uns verteidigen sollen, wo wir klare Front machen sollen, wo wir Grenzen ziehen sollen, Situationen oder Menschen meiden dürfen. Gib uns auch hier die Klarheit und den Mut, entsprechend zu handeln. Und Vater, erinnere uns, dass es Leiden gibt, das wir nicht tragen müssen, weil Christus es an unserer Stelle schon ertragen und getragen hat am Kreuz. Die Sünde, die Last der Sünde, die Last der Schuld, die Last von Krankheit und Armut, den gesamten Fluch des Gesetzes, Christus, hast du für uns getragen. Und wir wollen, dass du alles bekommst, wofür du so teuer bezahlt hast mit deinem Blut, Herr Jesus. Gib uns, ja, die Kühnheit im Glauben zu ergreifen, was uns schon längst gehört. Und gib uns den Mut, Dinge zu ertragen, ja, die wir einfach ertragen müssen. Wir können es nicht aus uns heraus und verlassen uns, wie Paulus auch, auf die Kraft des Heiligen Geistes und danken dir dafür. Ehre sei dir, Jesus. Amen.
Amen. Ich habe gerade noch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich so empfunden habe eben. Ich glaube, das ist ein Wort der Erkenntnis für dich gerade jetzt. Gott sagt, du bist seit Jahrzehnten, nicht nur Jahren, seit Jahrzehnten betrogen worden vom Feind. Und er will das wiederherstellen. Er will das, was dir geraubt wurde, wiedererstatten. So, du bist nicht zufällig auch jetzt hier und hörst dir gerade hier diesen Pop an oder auch andere, die du gehört hast, sondern Gott hat dich hierher geführt, um dich wiederherzustellen, um dir all das zu geben, was der Feind dir vorenthalten möchte. Das Zweite, was ich gesehen habe, war eine Person, die über der stand der Begriff Vaterlosigkeit. Du bist nicht gevatert worden, oder wie soll ich es ausdrücken? Du hast keine väterliche Bestätigung und Anerkennung und Liebe bekommen. Und Gott möchte dir das geben. Und ich glaube, er wünscht sich, dass du ihn mit hineinnimmst, dass du ihm diesen Platz gibst, auch in deinem Herzen, dass er die nächsten Tage ganz besonders dich berühren kann. Nicht nur durch die Bibel, durch das Wort, sondern auch, wenn du einfach mit ihm dich irgendwo hinsetzt und sagst, Vater, ich brauche dich, komm, lieb mich. Und wundere dich dann nicht, wenn seine väterliche Hand dich berührt und dich auf eine Art und Weise segnet, wie es kein Mensch je getan hat. Das sind die beiden Impulse habe ich hier. Und ich glaube, das ist ganz konkret für jemanden hier, für zwei oder vielleicht auch für mehr Personen, die Gott hier ansprechen möchte. Ich wünsche dir ganz viel Freude und Segen durch diese Dinge, die der Vater im Himmel für dich vorbereitet hat. Denn da kommt jetzt was.
Halleluja.
Ja, das Gute lebt dich.
Super.
Ja. So, was wollte ich euch noch sagen?
Ja, mein Gewinnspiel.
Ja, mein Gewinnspiel. Genau. Und wir haben in diesem Gewinnspiel ja diese beiden Videos. Heute ist der letzte Tag, die letzte Chance, noch etwas zu schreiben. Ihr wisst, unser Pop ist 50 geworden. Nicht 50 Jahre, aber wir haben 50 Teile in der letzten Woche abgedreht und sind ja jetzt schon auf Teil 55 sind wir jetzt schon. So, es wird also Zeit für die Gratulation und wir dachten, jeder von euch, der einen netten Satz schreibt, um uns zu gratulieren zu den Pops, die wir hatten. Letztendlich gratuliert ihr euch ja auch selbst damit, weil ihr profitiert hoffentlich davon. Unter all denen, die das tun, verlosen wir zum einen diese beiden fantastischen DVDs. Da haben wir die letzten Tage ja schon einiges zugesagt. Könntest du die mal halten? Danke. Und wir verlosen die größte Schokoladenanzahl, die wir je verlost haben. 207 Tafeln für dich. Milka Schokolade in allen möglichen, naja, in vier möglichen Geschmacksrichtungen, glaube ich, sind es. Also Nuss und Erdbeer und Noisette und Ich glaube, das sind einfach die blanken tierischen. Also vier Sorten, wenn ich das richtig sehe.
Ist es dann auch noch?
Ja, habe ich so. Ich denke,
ich hasse das. Ist denn Vollmilch vorne, das Blaue?
Ich glaube, das ist Vollmilch sein. Also vier Stück.
Super.
Ja, müsst ihr halt ausprobieren. Ich habe es nicht aufgemacht, wie gesagt. Das ist euch oder einem von euch. Und schreibt einfach einen netten Kommentar über unseren 50. Pop als Geburtstagsgruß in die Kommentare von heute oder von den letzten 3 Tagen. Und tut das bitte bis spätestens Sonntag, weil danach schließen wir sozusagen die Möglichkeit mitzumachen. Wir schreiben dann die Namen raus und ziehen dann am nächsten Dienstag den von euch oder die von euch, die diese 3 oder einen dieser 3 Preise zugeschickt bekommt. Wir freuen uns schon mit euch und das wird klasse. Ansonsten verbind dich nach wie vor, wenn noch nicht geschehen, mit uns. Vor allem drück auf die Glocke bei diesem YouTube-Video, dann wirst du nämlich immer informiert, wenn neue Videos von uns kommen. Abonniere unseren Kanal, sei am Sonntag mit dabei, wenn Iris und ich zusammen dienen. Das machen wir ganz gerne. Ich denke auch, der Pop hat viel Charme dadurch, dass wir das zusammen machen und nicht nur Iris oder nur ich, sondern wir machen es zusammen und wir predigen tatsächlich am Sonntag auch zusammen über ein spannendes Thema, was mit Entwicklung zu tun hat. Und das brauchen wir alle, nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir lassen uns weiter entwickeln und nicht verwickeln. Und wenn du das möchtest, sei Sonntag um 10 Uhr dabei. Auf YouTube läuft es dann im Livestream. Facebook, Instagram sind wir zu Hause. Verbind dich gerne mit uns. Ja, und teile doch diesen Link. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht diese Dornenfleischlüge noch glaubt, der sozusagen immer noch auf andere Weise von Skorpionen gepiesert wird, dann schick ihm doch einfach einen Link hierzu. Du wirst dich wundern, was so ein kleines Video auslösen kann, wenn es die richtige Person zur richtigen Zeit sieht oder hört. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank an der Stelle für diesen fantastischen Input. Das war ja richtig eine Bibelschulstunde, die wir heute genossen haben. Ich mag es, obwohl ich das schon wusste, es ist Wiederholung, die mir gut tut und die mich immer wieder klar ausrichtet. Denn wir sagen ja nicht umsonst, dass die Richtung wichtiger ist als die Geschwindigkeit. Und wenn wir mit der falschen Geschwindigkeit in die richtige Richtung unterwegs sind, ist das besser, als mit der hohen Geschwindigkeit in die falsche Richtung unterwegs zu sein. Das sind halt viele Leute heute, die geben viel Gas mit allem möglichen Zeugs und kommen aber nirgendwo an, wo sie eigentlich Frieden und Freude finden, wie eben bei Gott. Und deswegen machen wir diesen Pop. Und so erinnere ich dich ein weiteres Mal daran, auch für das Wochenende, was heute eingeläutet wird, vergiss das eine nie, lass es nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. So schaut's aus, sei gesegnet und bis bald.
Bis dann, ciao. Tschüss.